Dankeschön, Mareike. Wie heißt das im Volksmund? Über Geld spricht man nicht, oder? Also irgendwie mache ich hier was, was man eigentlich nicht macht, ne? Über Geld sprechen. Das ist ein ernstes Thema. Muss ich eigentlich erstmal einen Witz erzählen, ne? Drei kleine Stöpkes im Kindergarten unterhalten sich über das Einkommen ihrer Väter. Der erste fängt an, mein Papa ist Architekt. Der verdient 300 Euro die Stunde, selbst wenn er Kaffee trinkt. Alle Architekten, Entschuldigung. Sagt der zweite, meiner ist Banker. Wenn der den ganzen Tag in der Bank arbeitet, dann braucht er sogar eine Maschine zum Geld zählen. Sagt der dritte, mein Papa ist Pastor. Der arbeitet nur eine Stunde am Sonntag in der Woche und wenn er 20 Minuten geredet hat, dann braucht vier Leute, um für ihn das Geld freiwillig gespendet von den Leuten einzusammeln. Okay, die Architekten haben mir jetzt wieder vergeben, weil ich mich selbst auf die Schippe nehme. Ne? Spaß beiseite, das ist wirklich ein ernstes Thema. Geld ist ein ernstes Thema, wenn es auch um das Thema Herzenssache geht. Deshalb auch der Titel Herzenssache Geld, weil es da um unser Herz, es geht um dein Herz. Und ja, wir werden nicht nur diese Lesung, die wir gerade gehört haben, hoffentlich sacken lassen. Die ist schon krass, oder? Volle Scheune, alles ist gut. Die Aktien liefen gut Anfang des Jahres, ne? Und dann kam Trump mit seinen Zöllen und dann marschierten so viele ETFs und so viele Aktiendepots in den Keller, außer die Rüstungswerte. Da kann man immer noch mit ordentlich zulegen. Volle Scheune ist in der Regel keine Sicherheit. Das wissen wir aus Wirtschaftskrisen, das wissen wir aus Bankencrashs und vielem mehr. Besitz und Geld als Sicherheit anzusehen. Jesus sagt in dieser Geschichte, hast du eigentlich bedacht, dass du sterben musst? Und was ist dann mit dem ganzen Zeug? Ne? Wir werden nicht nur diese Lesung heute anschauen, sondern heute habe ich mit euch einen kleinen Ritt durch Bibeltexte vor. Wir werden uns vier Texte anschauen, wie Jesus über Geld und Besitz geredet hat und wie Paulus das gesehen hat. Und dazu wird es wieder ein Arbeitsblatt geben, das ich euch schon jetzt sehr anbefehle. Es liegt hinten auf dem Tisch neben dem Ausgang und auf dem Ständer neben der Hauptausgangstür. Und da liegen noch zwei Sachen. Das habe ich extra mal bestellt. Man kann es übrigens auch online auf Church Tools in Wiki downloaden. Auch da habe ich es reingestellt oder auf der Homepage der SKB. Die Spar- und Kreditbank unseres Bundes, finanzielle Freiheit, biblische Prinzipien für den richtigen Umgang mit Geld. Ein sehr gutes Heft, wo sie darlegen, was man mal bedenken sollte, wenn man als Christ hoffentlich Geld hat und damit umgehen muss. Und dann habe ich gelacht, als just vor diesem Thema heute, diese Woche, das Heft Move von der Allianzmission kam mit dem Titel Unbezahlbar, Geld und Mission. Ha, dachte ich, sollte wohl so sein, dass heute im Rahmen der Predigtreihe mal das Thema Geld dran ist. Diese Predigtreihe, wo es um unser Christsein geht, um Jüngerschaft. Wie lebe ich eigentlich als Christ? Und ich möchte euch wirklich nahelegen, darüber mal nachzudenken und das mal tiefer gehen zu lassen und mal auch zu reflektieren, wie halte ich es denn damit? Wir gucken uns mehrere Texte an und das geht los im Matthäusevangelium. Im Kapitel 6 in den Versen 19 bis 24 und ich bin online, sehr gut. Da sagt Jesus, sammelt keine Schätze hier auf Erden, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie fressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Die Texte, ich glaube, es gibt kaum andere Texte, die so eindeutig sind, außer vielleicht über das Reden und den Gebrauch unseres Mundes, wie die Texte über Geld und Besitz. So wie Jesus da redet, man muss eigentlich gar nicht lange gucken und diskutieren, oder? Das wissen wir alle, was da steht. Aller Besitz ist vergänglich. Aller Besitz ist vergänglich. So schnell ist das weg, was man meint als Sicherheit im Leben angehäuft zu haben. Das ist eine Binsenweisheit. Umgekehrt ist es aber auch hoffentlich eine Weisheit, und da geht es jetzt um den Glauben, dass bei Gott nichts vergänglich ist. Deshalb ist Jesu Rat, wir sollen lieber Schätze bei Gott im Himmel ansammeln. Und da ist jetzt die große Frage, was verstehen wir denn darunter? Denn der Himmel hat keine Kontonummer. Selbst Bitcoins gehen da nicht Und auch die Cloud hilft mir da nichts. Was sind Schätze im Himmel? Überleg mal kurz, was Schätze im Himmel sein könnten, die du ansammeln sollst. Wir haben gerade davon gesungen. Beim vorletzten Lied dachte ich, jo, das ist wie die Faust aufs Auge. Da haben wir gesungen von der Liebe zu Gott, von der Beziehung. Was gibt es für größere Schätze als eine heile Beziehung? Als das Wissen, ich bin geliebt, aber auch die Dankbarkeit darüber, dass man geliebt ist. Es gibt nichts Schöneres, als in die Augen eines anderen zu schauen, der einen liebt, oder? Und zu wissen, ich habe einen Gott, der mich liebt. Ich werde einmal in seine Augen schauen. Ich werde in Jesu Augen schauen und weiß, da ist einer, der hat mich lieb. Schätze im Himmel, Vertrauen, Liebe, Barmherzigkeit. Da gehen doch die Augen hoffentlich euch auf, die Herzen euch auf. Das sind Schätze, die wir im Himmel ansammeln. Ich finde nichts schöner, als Menschen zu beschenken und die Dankbarkeit in ihren Augen zu erleben. Das ist immer wieder etwas Schönes. Ob das Zeit ist, die man investiert, oder eine praktische Hilfe, oder man gibt vielleicht, wo jemand gerade finanziell Not ist, oder man hilft irgendwie. Aber die Dankbarkeit von Menschen ist doch mit das Schönste, was es gibt, oder? Das sind für mich so Schätze im Himmel. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich zu Beginn meiner Zeit als Pastor so einige Jahre hatte, die waren schon richtig hart. Und da habe ich irgendwann mal dieses Bild von Gott geschenkt bekommen. Detlef, du wirst im Himmel mal in ganz viele Augen schauen dürfen. Wir wissen alle nicht, ob wir und wie wir uns im Himmel wiedererkennen. Aber das Bild war, du wirst in Augen schauen, denen du im Leben oder im Glauben hast helfen können. Das war für mich ein tragendes Bild. Bei unserer Verabschiedung nach 17 Jahren in Meinerzhagen habe ich das erlebt, dass da Menschen plötzlich waren, die ich zum Teil lange nicht mehr gesehen habe, die weggezogen waren, aber früher bei mir in der Seelsorge waren oder die ich begleitet habe in Lebensschwierigkeiten. Und ich habe in Augen geschaut, die dankbar waren. Ich finde, das ist das Schönste, das ist der schönste Schatz. Augen im Himmel, die, wenn sie euch mal wiedersehen, dankbar sind. Und ich glaube, dass Gott über solche Augen Buch führt, wo ihr zum Segen geworden seid. Ihr könnt zum Segen werden. Was gibt es Schöneres, als zum Segen zu werden? Davon spricht Jesus hier. Schätze im Himmel sind die Dinge, wo wir anderen zum Segen wurden und wo wir stellvertretend für Jesus Christus in dieser Welt gehandelt haben. Das ist etwas Wichtiges. Und dieser letzte Satz, Vers 21, und dann kommen gleich die restlichen Verse, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Das kommt später nochmal. Es geht hier um auch eine Herzensentscheidung. Wir schauen uns das später noch weiter an. Wir gucken mal, wie die Verse weitergehen. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist? Krass, oder? Jesus sagt hier, Habgier und Neid verändern dein Herz. Habgier und Neid machen dein Herz krank. Das ist die schlimmste Herzkrankheit. Da kann dir kein Kardiologe, kein Medikament helfen. Vielleicht noch ein Elektroschock, aber wahrscheinlich selbst der nicht. Habgier und Neid verändern dein Herz, verändern deine ganze Erscheinung. Gerade habe ich davon gesprochen, dass Jesus möchte, dass wir ein Segen werden in dieser Welt. Glaubt ihr, dass ein Mensch, der von Habgier und Neid geprägt ist, zum Segen wird? Nein. Da werden alle denken, jetzt ist er endlich im Grab. Was ein Glück. Aber sie werden nicht zurückdenken, aber es ist schade, dass er nicht mehr da ist. Es fehlt was. Nee. Keiner wird denken, es fehlt was. Alle werden denken, schön, dass das geschafft hat und dass wir ihn los sind. Das ist hart, aber das ist doch so, oder? Jesus spricht weiter in diesem Abschnitt. Er sagt, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Und da sind wir. Wenn es um Herzenssache, wenn es um Jüngerschaft geht, wenn es darum geht, dass du Jesus nachfolgen willst, dann ist auch das Geld eine Entscheidungsfrage. Du musst dich entscheiden, wem dein Herz gehört. Dein Besitz, all den tollen Dingen, die du hast. Ich habe viele tolle Dinge und ich freue mich an ihnen. Etwas Schönes zu haben, ist nichts Schlechtes. Aber hänge ich da mein Herz dran? Ihr wisst noch vielleicht die Geschichte mit meiner ersten Drohne. War richtig teuer und dann habe ich sie an Himmelfahrt gegen die Gemeindehauswand gesetzt und sie war kaputt und ich habe so lange gespart und zu Hause war ich so zerknirscht. Ich habe es schon erzählt, da lachen immer alle, dass der Pastor dann so zerknirscht ist, weil so eine blöde Drohne runterfällt. Und ich habe mit Gott gehadert, habe gesagt, Herr, warum nimmst du mir das? Endlich habe ich mal ein Hobby, endlich habe ich mal eine Freude, die mich wie in meinem Dienst hier in der Gemeinde und dann noch im Bund als Bundesvertrauenspastor so richtig entlastet, mir Freude macht, wo ich entspannen kann. Und dann nimmst du mir das. Dumm nur, dass ich am Donnerstag an Himmelfahrt gesagt hatte, ich werde Sonntag über den Text predigen, es fällt kein Spatz vom Himmel, ohne dass Gott es weiß. Und dann musste ich bis Sonntag was auf die Reihe kriegen. Hatte ich wirklich die Erwartung oder das Denken, dass diese Drohne all das mir gibt, was ich vielleicht doch von Gott kriegen könnte? Dass ich die brauche für Entspannung, für Ausgleich zu meinem anstrengenden Dienst? War ich wirklich so bescheuert? War ich wirklich so bescheuert zu denken, dass Gott mir nicht wieder eine schenken könnte? Es hat ein bisschen gedauert und ihr ahnt es und ich hatte wieder so ein Ding. Und heute sind sie viel billiger geworden. Aber nochmal hier zum Text zurück. Jesus spricht vom Dienen. Er spricht vom Dienen anstelle von Sklaverei. Auch wenn das hier nicht steht, das Wort Sklaverei. Aber genau das ist es, was die Bibel immer wieder aufmacht. Du kannst Jesus dienen oder ein Sklave. Ein Sklave all der Dinge sein, die in dieser Welt wichtig sind. Und ich glaube, das gilt besonders für Geld und Besitz. Du kannst Jesus dienen und ein freier Mensch werden oder du kannst ein Sklave sein. Deines Geldes, deines Besitzes, deiner Ängste, deiner Sehnsucht nach Sicherheit und viel mehr. Freiheit verspricht Jesus. Wenn es um Geld geht, verspricht Jesus Freiheit. Ist dir das klar? Die Bankinstitute und Kreditgeber, die versprechen, wenn es um Finanzen geht, dass Geld uns Freiheit schenkt, oder? Kennt ihr alle. Geld macht frei, dann kannst du dir was leisten. Aber ich mache eher die andere Beobachtung, dass es nie genug sein kann für manche Menschen. Dass immer noch was drauf muss. Es reicht nie. Wie bei dem mit der vollen Scheune. Es reicht nie. Und wenn es dann vielleicht doch mal reicht, dann kommt die Angst darum, es genommen zu bekommen, gekidnappt zu werden oder was auch immer, Opfer von irgendwelchen Betrügern zu werden. Die Angst vom Börsencrash und was nicht alles für Ängste dann da sind. Hey, du kannst frei werden, sagt Jesus hier. Aber es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Und die hat auch, und ich glaube nicht zuletzt, mit deinem Umgang mit Besitz und Geld zu tun. Der nächste Text, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, dieses krasse Bild. Ich habe ihn hier nicht komplett abgedruckt. Ich muss ihn nur kurz vielleicht zitieren, das ist die Geschichte von einem einflussreichen Mann, der zu Jesus kam und fragte, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Also ein tolles Beispiel von einem Suchenden, einem religiösen Menschen, der wissen wollte, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme, das ewige Leben habe. Und dann sagte Jesus zu ihm, ihr könnt das nachlesen, auf den Arbeitsblättern sind die Texte auch angegeben, Lukas 18, Vers 18 bis 27, verkauf alles und verteile es unter den Armen und folge mir nach. Für mich heißt das nichts anderes als die krasseste Form der Entscheidung. Du musst dich entscheiden, verkauf alles und folge mir nach. Ich glaube nebenher nicht, dass Jesus das immer von uns verlangt, dass wir alles verkaufen. Und völlig mittellos, wie manche Mönchsorden dann das getan haben, durch die Welt tappern. Er hat diesem jungen Mann diese Frage gestellt, weil er genau wusste, dass das die Herausforderung sein wird, die er meistern muss. Weil sein Herz an seinem Besitz hing. Er wurde traurig, als er das hörte. Worüber wird er traurig? All das aufgeben zu müssen, wofür er so lange gerackert hat? Die Frage nach dem ewigen Leben ist auch eine Frage, woran dein Herz hängt. Das ist wohl wahr, auch in diesem Text. Und wenn Jesus dann, und ihr seht das Bild von dem Kamel mit dem Nadelöhr, da so ein komisches Bild bringt, dass wohl eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt, dann ist das schon ein krasses Bild, ne? Und das haben manche dann immer falsch verstanden und auf die Reichen geschimpft und in ihren Predigten Reichtum verdammt. Da bin ich weit von entfernt. Aber es kann halt ein riesiges Hindernis werden. Allerdings sagt Jesus im gleichen Text auch, das, was beim Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist da möglich, wo die Prioritäten neu gesetzt werden. Da, wo Jesus, da, wo Gott meine Priorität ist, da, glaube ich, gehen auch reiche Leute durch ein Nadelöhr und bekommen eine ganz neue Beziehung zu ihrem Geld. Und wenn ich hier von reichen Leuten spreche, dann spreche ich von uns allen. Selbst die, die gar nicht so viel haben in unseren Reihen, haben immer noch mehr als ein Großteil der Menschen auf dieser Welt. Ein Großteil der Menschen hat nicht das, was jeder Einzelne von uns hat. Und selbst die, die nicht viel haben, haben sehr viel. Das muss uns klar sein. Wir gehen weiter. Ich habe euch gesagt, es wird ein bisschen ein Ritt hier durch die Bibeltexte. 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8. Paulus redet über Besitz und Geld. Und er sagt, denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun. Und er soll auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Das ist ein krasses Bild, oder? Und da wird schon etwas, was auch in diesem Heft von der SKB ein Thema ist, deutlich. Wozu schenkt Gott eigentlich Vermögen? Wozu schenkt er das Geld? Wozu schenkt er all die tollen Sachen, die wir haben? Er gibt dir genug für dich und andere. Zu geben ist mit ein Sinn dessen, dass wir so viel haben. Wir bekommen es nicht, um es für uns zu behalten, sondern wir bekommen es, um damit Gutes zu tun. Wir bekommen es, damit wir in dieser Welt auch etwas verändern können. Und er sagt, was ich dir anvertraue, das soll zum Segen werden. Und ja, gib mit einem fröhlichen Herzen. Gib mit einem fröhlichen Herzen. Gibst du, weil du denkst, der Ralf oder der Libby, die könnten mal an der Tür klopfen und sagen, hey, sag mal, du bist ja Gemeindemitglied und ich sehe gar nichts, was du mal spendest. Oder gibst du, weil du es gibst, weil du für Jesus Sache bist. Ich glaube, das ist für eine Gemeinde auch ganz wichtig, dass die Menschen merken, hier wird Jesus Sache betrieben. Das ist hier ein Projekt, das ist eine Sache, da bin ich dafür, da bin ich dabei. Das müssen wir auch immer wieder schaffen, das rüberzubringen. Hier geht es um eine ganz wichtige, tolle Sache. Hier wollen wir Menschen einladen, zu Jesus, zu Gott, einen himmlischen Vater zu bekommen, Gott zu entdecken, sein Herz zu entdecken, Jesus zu kennenzulernen, mit ihm zu leben. Und das kostet Geld. Aber das ist so eine schöne Sache, da bin ich fröhlich dabei und gebe auch gerne fröhlich dafür. Und ich bin so froh, dass ich nicht weiß, was wer hier gibt. Ich kann es mir manchmal ahnen, man weiß vielleicht oder ahnt, wer vielleicht vermögend oder nicht so vermögend ist. Aber ganz ehrlich, ich habe mich da oft schon getäuscht. Das ist immer wieder interessant. Das, was gegeben wird, ist nicht immer analog zu dem, was Menschen offensichtlich haben. Und ich habe oft gestaunt, wie viele Menschen geben, die gar nicht viel haben. Ich bin froh, dass ich das nicht weiß und ich finde das eine große Verantwortung, vielleicht auch eine Bürde, die ein Kassierer hat, den Menschen zu begegnen und zu sehen, was sie geben oder was sie nicht geben. Ich will davon frei sein. Ich möchte nicht wissen, was wer hier gibt und davon mein Handeln auch Menschen gegenüber beeinflussen lassen, wie ich mit ihnen umgehe, vielleicht auch da, wo es mal schwierig wird. Da kann man sonst als Pastor ganz schnell Angst haben, okay, wenn der geht oder die, dann wird das nicht gerade zur Stabilisierung des Gemeindehaushaltes beitragen. Davon will ich frei sein. Zurück zum Text. Gibst du mit einem frohen Herzen, mit einem fröhlichen Herzen oder tut dir das leid, was du gibst? Im weiteren Verlauf des Textes in 1. Timotheus, stopp, in 1. Timotheus, wo war ich denn jetzt? Ja, da war ich, ne? Den hatten wir. So, im weiteren Verlauf schreibt Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 5b bis 10, Sie sind so weit von der Wahrheit abgeirrt, dass sie meinen, Gott zu dienen sei ein Mittel, um reich zu werden. Gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen, wenn jemand nur sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt. Er greift hier wieder diesen Gedanken von Jesus auf. Es ging um Irrlehrer in der Gemeinde. Und die haben unter anderem auch gelehrt, dass es Gewinn bringt, Gott zu dienen. Es bringt Gewinn, Gott zu dienen. Aber sie haben gedacht, das ist die Hauptsache. Bringt es Gewinn, Gott zu dienen? Bringt es Gewinn zu spenden? Für mich selber? Ist das mein Ansatz, weshalb ich spende oder weshalb ich diene? Weshalb ich mich einsetze für Jesu Gemeinde und für sein Reich? Ich finde Paulus hier krass, wie er dem Timotheus schreibt. Es gab wohl damals schon Menschen, Christen, die den Glauben als ein Geschäft ansahen. Wenn ich, dann wird Gott mich segnen. Wenn ich also Geld gebe, dann wird er mich umso mehr segnen. Wenn ich nur richtig glaube, dann werde ich auch im Geschäftsleben oder im Privatleben gesegnet werden. Das, was da damals in der Gemeinde von Timotheus offensichtlich ein Missstand war, ist nichts anderes als das, was heute als Wohlstandsevangelium in manchen Ländern und Gemeinden verkündet wird. Ihr müsst nur richtig glauben, dann wird euer Leben gesegnet. Ein rostiges Auto, das gehört sich nicht für einen Christen. Denn es muss doch deutlich werden, dass du gesegnet wirst. Ich finde immer, das ist ein Schlag ins Gesicht von allen Christen, die vielleicht ein rostiges Auto haben und denen es nicht gut geht finanziell. Die aber von dem, was sie haben, von dem wenigen manchmal prozentual mehr geben als manch andere. Und denen das, was sie geben, vielleicht wirklich wehtun könnte. Auch damals schon die krassesten Missstände. Und er fährt dann weiter fort. Ja, da bin ich richtig. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht, sagt er. Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Nochmal dieser Gedanke. Du wirst nichts mitnehmen aus dieser Welt. Wenn du einmal stirbst, das war's. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und deshalb der Rat des Paulus an uns Christen ist, sei genügsam. Lass es dir mit dem genügen, was Gott dir gibt. Und das finde ich einen wichtigen Gedanken, der da auch in dem Interview hier mit Ralf und mit Libby schon so ein bisschen anklang. Alles, was du hast, ist eigentlich ein Geschenk Gottes. Und ich verstehe das so, dass er dich auffordert, von diesem, was er dir schenkt, einen Teil ihm zurückzugeben und damit zu zeigen, dass du ihm vertraust. Einfach nur, dass du ihm vertraust und dass du für seine Sache einstehst. Und ich weiß, dass manche auch in unseren Gemeinden sich an dem Zehnten orientieren. Der Zehnte war im Alten Testament ein Thema. Schon Abraham hat ihm Melchisedek gegeben. Später wird er zur Regel im Judentum. Ich tue mich immer schwer, den Zehnten als die Regel heute zu predigen, weil wir darüber im Neuen Testament nichts finden. Aber ich staune immer wieder, wie viele sich daran orientieren. Und manche in der Kirche oder in den großen Kirchen, die nur deutlich weniger über die Kirchensteuer bekommen, die wären froh, wenn sie so viel engagierte Spender hätten, wie wir oft in den Freikirchen. Wie machst du das persönlich? Vielleicht so wie ich und meine Frau, als wir zum Glauben kamen. Wir haben auch Predigt über Geld gehört. Wir haben vom Zehnten gehört. Wir haben mitgekriegt, dass manche manchmal viel mehr gaben als den Zehnten, andere vielleicht weniger. Und wir haben, als wir zum Glauben kamen, einfach uns hingesetzt, haben gebetet, jeder hat einen Zettel und wir haben eine Summe drauf geschrieben, was wir geben wollen. Der Gedanke war, daraus machen wir dann den Mittelwert. Ne? Gott ist immer wieder für Überraschungen gut. Ne? Was stand auf dem Zettel? Auf beiden Zetteln stand die gleiche Summe. Aber mit Freude. Und nicht mit schwerem Herzen. Geht noch ein bisschen weiter, 1. Timotheus 6b, da die, die unbedingt reich werden wollen, geraten in Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist die Wurzel allen Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Qualen bereiten. Reich werden wollen kann eine Versuchung sein. Führe uns nicht in Versuchung, beten wir beim Vater unser, ne? Und das kann fürchterliche Folgen haben. Und Paulus schreibt hier an Timotheus und er schreibt nicht über die Heiden außerhalb der Gemeinde, sondern er schreibt über die Christen, über die Gemeinde. Und deshalb glaube ich, auch wenn das hart klingt, was er da schreibt, ist es ein entscheidendes Thema für dein Leben und für deinen Glauben. Werde dir der Gefahren bewusst, die das ganze Thema mit sich bringt. Das ist ein Herzenssache-Thema. Und die Frage, die du auch mit dem Arbeitsblatt später noch bearbeiten kannst oder in euren Hauskreisen ist, wie gehst du als Nachfolger, als Nachfolgerin von Jesus mit Geld, mit deinem Besitz um? Werd dir klar darüber, was du beachten musst. Aber erst recht, wovor du dich in Acht nehmen solltest. Und was sollte dein Ziel sein? Ich beantworte die Fragen extra nicht mehr. Das Arbeitsblatt hilft, euch weiterzuarbeiten. Was soll dich auszeichnen, wenn andere an dich denken? Wie ist dein Umgang mit Geld? Das ist nicht nur eine Frage des Charakters. Nein, es ist auch eine Glaubensfrage, eine Vertrauensfrage. Und deshalb hier noch ein kurzes Fazit zum Abschluss. Herzenssache Geld, wie gehst du mit Geld und Besitz um? Verstehe bitte, welche Gefahr Geld und Besitz sein können. Verstehe das. Und vertraue Gott. Vertraue Gott. Was könnte ich für Geschichten erzählen, was Sabine und ich erlebt haben, damals, als wir anfingen, noch mal Mitte 30 zu studieren. Wir haben es erlebt, wie vertrauenswürdig dieser Gott ist und wie er uns durchgetragen hat. Alles, was du hast, hast du von Gott. Verwalte es gut. Das Heft hier von der SKB gibt dazu gute Tipps. Verwalte das gut. Du darfst es auch genießen, was er dir gibt. Aber gib auch. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke. Herr Jesus, danke. Du redest sehr Klartext, wenn es um Geld geht, wenn es um Besitz geht, weil du wahrscheinlich weißt, wie gefährlich das Thema für unser Herzen ist. Und deshalb bitte ich dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist an Menschenherzen arbeitest, hier bei uns in der Gemeinde heute, aber auch im Stream, wenn Leute die Predigt hören, ansehen sich. Du kannst Menschenherzen bewegen, wir haben vorhin davon gehört, was auch unsere Kassierer erlebt haben. Und ich bete, dass du wirklich Menschenherzen bewegst, dass wir auch als Gemeinde genug haben für den Dienst, den wir tun und für die Ziele, die wir anstreben und für das, was wir umsetzen wollen, wo es hingehen soll. Ich bete, dass du wirklich uns frei machst, uns freudig machst, freudig zu geben und dankbar für das, was du uns gibst und dankbar für das, was wir auch genießen können. Du bist kein Gott, der die Reichen verurteilt. Du bist auch keiner, der die Armen straft oder nicht gesegnet hat. Du bist einer, der gibt und gibt und gibt. Und das, was du gibst, möchtest du, sollen wir zum Segen werden lassen. Danke dafür. Amen.